Okay. Nächster Vortrag ist von Johannes Ullmeier.
Ah, danke.
Ton okay?
Ja, aber an der falschen Stelle.
Also, noch dritter Versuch. Nächster Vortrag von Johannes Ullmeier. Erich Mühsams Tagebücher in der Festungshaft. Eine Idylle aus der Überwachung, also analog Steinzeit der Überwachung.
Ja. Ja, herzlich willkommen. Ich komme mir vor wie ein bisschen wie in einer Zeitmaschine, um mich kurz vorzustellen. Mein Name ist Johannes Ullmeier, ich bin Literaturwissenschaftler komme mir hier ein bisschen vor, sozusagen wie aus einer Zeitmaschine in ein anderes Jahrhundert gebeamt. Ich habe, muss ich auch gleich warnen, sozusagen schreckliche Nachrichten. Ich habe keine Laptop-Präsentation, keine PowerPoint-Präsentation und ich bin absolut sozusagen auch auf meine Stimme angewiesen bei diesem Vortrag. Und das Thema ist zusätzlich auch noch etwas, wie der Titel schon gesagt hat, aus der Steinzeit, nämlich aus einer Zeit lang vor der Etablierung des Internets, lang vor der Erfindung der Computer auch oder so in der Frühzeit der Erfindung der Computer. Trotzdem danke ich dann umso mehr dem Chaos Computer Club, dass er mir Gelegenheit gegeben oder gibt, hier heute zu euch oder zu Ihnen zu sprechen, und zwar über Erich Mühsam. Der, und das hat es, glaube ich, oder bringt es mit sich, wenn man über die Steinzeit spricht, spricht man gleichzeitig auch über die Gegenwart. Und das kann man vielleicht an Erich Mühsam ganz gut zeigen. Und zwar an das, was Erich Mühsam in der Zeit nach der Münchner Räterepublik in der Festungshaft mit seinen Tagebüchern passiert ist. Zunächst mal ganz kurz, weil das vielleicht nicht allgemein bekannt ist, wer war Erich Mühsam? Erich Mühsam ist ein deutschsprachiger Dichter, Schriftsteller, auch Anarchist, deswegen auch in der Tradition des Chaos Computer Club vielleicht gar nicht so uninteressant zu kennen, hat einige gesellschaftstheoretische Schriften auch geschrieben, die wichtig sind, die Befreiung der Gesellschaft vom Staat zum Beispiel, die wichtigste, die man auch heute noch mit Gewinn, auch gerade als Datenschützer mit Gewinn lesen kann. Er hatte alle möglichen Zeitungsprojekte, war ein großer Bohemien, hatte die wildesten Liebschaften, bohemienhafte Freunde, hat sozusagen im Leben experimentiert, hat ganz früh Ascona besucht, zum Beispiel über Homosexualität geschrieben, in der Zeit, als es noch absolut nicht en vogue war. Er hat, um das kurz zu skalieren, er hat von 1878 bis 1934 gelebt. Er kommt ursprünglich aus Lübeck, er ist mit Thomas Mann auf dieselbe Schule gegangen, hat aber dann einen ganz anderen antibürgerlichen, anarchistischen Weg genommen. Das hat ihm viele Probleme gemacht, aber ihn auch immer befeuert durch sein ganzes Leben. Er ist eigentlich eine Ikone des Widerstands, kann man sagen, für die damalige Zeit. Er ist 1934 dann unter bestialischen Umständen gestorben, denn er ist als Jude, Linker, Anarchist und kluger Intellektueller sozusagen in jeder Hinsicht auf der Abschussliste der Nazis gestanden. Er wollte fliehen, hat das knapp nicht geschafft und ist dann inhaftiert und durch alle möglichen Konzentrationslager geschleppt worden, auf entsetzliche Art gefoltert worden und dann irgendwann an diesen Folterungen gestorben. Man hat behauptet, es wäre Selbstmord gewesen, es war aber kein Selbstmord, das ist inzwischen klar. Womit er für uns jetzt interessant ist, heute und unter dem Thema Nothing to Hide, ist ein ganz bestimmter Werkteil von Erich Mühsam, vielleicht auch der wichtigste, trotz aller anderen wichtigen Schriften, aber er hat eigentlich seit Beginn des 19. Jahrhunderts intensiv Tagebuch geschrieben. Er hat sich selbst vergewissert über sein Tagebuch und diese Tagebücher sind auch erhalten geblieben zum Teil, fast 10.000 Seiten, ein Teil ist verloren in verschiedenen Heften, ein Teil davon ist auch veröffentlicht worden und aus diesen Veröffentlichungen werde ich auch heute eben zitieren. Und diese Tagebücher sind sehr bunt, also es ist wie bei vielen Schriftstellern so ein Steinbruch für Ideen, Selbstvergewisserung, er dokumentiert da seine ganzen Liebesaffären, seine ganzen Händel, dann hasst er seinen Vater, weil der ihm nicht kein Geld gibt und so weiter für seine Zeitungsprojekte und dann hofft er immer, dass der stirbt und dann fühlt er sich schlecht, weil der doch noch nicht stirbt und so weiter. Also ein sehr tiefes Zeugnis, sehr ehrlich, sehr scharf, diese Tagebücher. Ab 1919 gibt es dann sozusagen eine Wendung ins Politische. Der frühere Bohemien, Mühsam, der mit allen möglichen Literaten, Künstlern und so weiter, Frauen, dann eben immer zusammen war, hauptsächlich in der Kunstszene, Literaturszene, war vorher schon stark politisiert, hat mit Gustav Landauer vor allen Dingen eine anarchistische Vereinigung, kann man sagen, gegründet, hat auch versucht, so kleine Clubs Zusammenführungen zu machen. Und am Ende vom Ersten Weltkrieg, als eben die Revolution ausbrach und die, das Kaiserreich in sich zusammenbrach, gab es in München bekanntermaßen eben diese kurze Münchner Revolution, die kurze Münchner Räterepublik unter Führung eben von Leuten wie Landauer. Die ist sehr schnell niedergeschlagen worden. Mühsam war da beteiligt, das hat nur wenige Wochen gedauert. Und wie man sich vorstellen kann, sind diese kommunistischen linken Revolutionäre sehr hart dann, als der Aufstand niedergeschlagen war, abgeurteilt worden. Sie sind in sogenannte Festungshaft gekommen. Und in dieser Festungshaft verändert sich natürlich, wie immer, wenn man in Haft kommt, der Charakter sowohl des Schreibens als auch dieser Tagebücher. Es geht dann eben um die Haft und es geht vor allen Dingen um die Bedingungen, unter denen das Ganze stattfindet. Diese Festungshaft, muss man sich vorstellen, das war eigentlich eine Art Luxushaft in der damaligen Zeit, auch wenn das heute hart klingt, Festungshaft. Im Vergleich zum Zuchthaus ging es den Leuten dort etwas besser. Das kann man auch sehr schön im historischen Vergleich sehen. Wenig später war ja dann der Hitler-Kapp-Putsch. Hitler wurde auch inhaftiert in Landsberg. Und Hitlers Festungshaft war eigentlich die luxuriöseste Haft, die man sich vorstellen kann. Er konnte Besuch empfangen, er konnte dem Hess Mein Kampf diktieren und so weiter. Der Gefängnisdirektor war auf seiner Seite, er hatte freien Briefverkehr. Es ging ihm da eigentlich sehr, sehr gut. Bei den linken Aufständlern, die in anderen Gefängnissen waren, war die Lage nicht so gut, aber es war doch immerhin etwas komfortabler als im normalen Zuchthaus. Mühsam hat auch die Möglichkeit weiterhin gehabt, die Tagebücher zu schreiben. Die hat man ihm gelassen, er konnte auch sonst schreiben. Man hat allerdings, und das ist jetzt das Ganze, wo es, glaube ich, interessant wird, wie ich hoffe und was ich jetzt so in der nächsten halben Stunde entfalten möchte, er hat die Tagebücher weitergeschrieben und man hat aber bei Zellendurchsuchungen, das werde ich gleich dann im Einzelnen erzählen, man hat ihm seine Tagebücher weggenommen. Und er ist eigentlich ein früher Fall und deswegen die Analogsteinzeit der Überwachung. Er ist eigentlich ein frühestes, vielleicht sogar das erste Beispiel in der Geschichte oder in der deutschen Literaturgeschichte zumindest von jemandem, dem quasi die intimste Form vom Staat enteignet und ausgewertet wurde. Und das ist natürlich jetzt nach der Verabschiedung des BKA-Gesetzes, dass er jetzt durch ist, ist das, und darauf kann man vielleicht immer ein bisschen mitachten, wenn ich diese alten Zitate jetzt aus den frühen 20er Jahren bringe. Es ist eigentlich die Situation, in der wir alle, die wir mit irgendwelchen Computern und Festplatten am Internet angeschlossen sind, im Prinzip jetzt sind. Also das, was eigentlich damals der Standard war für einen gefangenen Anarchisten in Festungshaft, der irgendwie für seine revolutionären Umtriebe bestraft werden sollte, von einer sehr rechtslastigen Justiz damals, das ist im Prinzip jetzt, und das ist vielleicht das Erschreckende und damit aber auch Gegenwärtige dieser ganzen Sache, das ist im Prinzip die Situation, in der man potenziell oder in der wir potenziell jetzt eben auch sind. Gut, ich werde versuchen, worum es mir dabei auch hauptsächlich geht, um das vielleicht auch zu sagen, ist, dass man anhand dieser Auszüge, das ist so ein bisschen ein Schlagabtausch, das hat auch etwas Absurdes, denn ich bringe jetzt quasi hauptsächlich Tagebuchstellen aus Mühsams Tagebuch und das ist ja auch ein bisschen paradox. Er schreibt quasi über die Entwendung des Tagebuchs im Tagebuch und das ist eine etwas absurde Situation und auch diese absurde Situation, diese Feedbackschleifen, die entstehen, wenn man quasi in einer Form spricht, die eigentlich intim sein soll, wie das Tagebuch, was Mami nicht lesen darf, sondern wo ich sozusagen meine ganz persönlichen Idiosynkrasien und Perversionen und so weiter niederlassen oder niederlegen darf, wenn das quasi zu einer fremden Instanz kommt, geradezu zu einer staatlichen Instanz, entsteht eine Art Feedbackschleife, eine schlechte Feedbackschleife und es entstehen ganz komische Effekte und es entsteht vor allen Dingen auch der Effekt, dass eben im Tagebuch selber über diese Tagebuchentwendung geredet wird. Das ist auch das Paradoxe an dieser ganzen Situation, dass man ihm quasi immer weiter Tagebuch schreiben lässt. Man hätte ja sagen können, man verbietet ihm das. Es gab durchaus drakonischere Strafmaßnahmen. Er hat zum Teil nichts zu essen bekommen. Zum Teil wurde ihm medizinische Versorgung verweigert und all solche Sachen. Also man hatte da schon seine Machtmittel, aber Tagebuch schreiben durfte er immer weiter. Und das ist ein bisschen das Paradoxe, dass er sozusagen im Tagebuch schreibt darüber, wie ihm die Tagebücher weggenommen werden. Und irgendwann ist das dann auch kein Tagebuch mehr, sondern er schreibt einerseits für sich, einerseits für die Nachwelt, also für uns im Prinzip. Und einerseits schreibt er aber auch eben an seine Bewacher, beschimpft die und so weiter und gibt alle möglichen Dinge preis oder eben auch nicht preis. Und diese schlechte Feedbackschleife ein bisschen zu veranschaulichen in ihrer Eskalation, ist also der Sinn für diesen historischen Exkurs, mal zurückzugehen in die Analogwelt vor dem Krieg. Ja, das Ganze beginnt eigentlich am 19. April 1920. Da ist er im Ansbacher Gefängnis und schreibt da in sein Tagebuch. Und da zitiere ich jetzt dann einfach immer, er schreibt eigentlich sehr klar, sehr gut lesbar heute. Ich empfehle auch diese Tagebücher insgesamt. Man erfährt unglaublich viel über die Zeit, wenn man die liest. Sind bei DTV ganz normal erschienen. Also er schreibt: Ich bin aus merkwürdigen Gründen gezwungen, vor der Zeit ein neues Tagebuch anzufangen. Müller-Meiningen, das ist der damalige bayerische Justizminister, hat einen Gewaltakt begangen, der alles bisher Geleistete in den Schatten stellt. Dann beschreibt er, wie seine Zelle leergeräumt wurde. Dann wurde ich gegenüber in eine andere leere Zelle gesperrt, wohin ich nicht mal Papier und Bleistift mitnehmen konnte. Trotzdem ist dort ein Gedicht entstanden. Inzwischen wurde meine Zelle völlig ausgeräumt und als ich um 2:30 endlich wieder herüber durfte, hatte ich lange zu tun, um die Sachen einigermaßen wieder an Ort und Stelle zu bringen. Von meinen durchsuchten Sachen vermisse ich bis jetzt so ziemlich alles, was für mich persönlich, künstlerisch, beruflich und historisch Wert hat. Und als erstes nennt er eben seine sämtlichen Tagebücher von Oktober 1918 ab. Ja, medial betrachtet natürlich paradox. Er schreibt also im neuen Tagebuch, dass man ihm das alte Tagebuch weggenommen hat. Weiter geht dann eben dieser Schlagabtausch. Dafür ist es vielleicht ganz interessant, kurz sich zu vergegenwärtigen, mit welchem Impetus Mühsam eigentlich seine Tagebücher führt. Es gibt sehr unterschiedliche Arten, Tagebuch zu führen. Natürlich, es kann ganz persönlich sein, es kann halb öffentlich sein, literarisch sein. Aber es gibt am Anfang von Mühsams Tagebuchzeit, noch vor seiner Inhaftierung, gibt es eine Art Manifest, wie er sein Tagebuch anfangen will. Und das ist vielleicht zum Selbstverständnis ganz interessant, auch als Folie für das, was dann eben in der Haft mit dem Tagebuch sich verändert und passiert. Also er schreibt schon 1910, sollen diese Tagebuchaufzeichnungen für mich selbst als Erinnerungsstützen Wert haben, so müssen sie ehrlich sein, die notierten Ereignisse niemals fälschen und für mein gegenwärtiges Erleben wichtige Vorgänge nicht verschweigen. Und das ist eigentlich auch eine Art Gesamtdefinition von Intimität bzw. intimer Rede. Also das muss sozusagen gewährleistet sein, wenn man eben ein Tagebuch im klassischen Sinne führen will. Die Rücksicht darauf, dass die Notizen einmal publiziert werden könnten, darf nichts entscheiden. Steht schon manches in diesem Heft, was die Veröffentlichung in den nächsten Jahrzehnten sowieso ausschließt, so werde ich mich auch nicht abschrecken lassen, Sachen einzutragen, die die Drucklegung zu meinen Lebzeiten und vielleicht lange darüber hinaus verbieten. Ob sich in 80 oder 100 Jahren, also ungefähr jetzt, mal jemand findet, der meine Tagebücher der öffentlichen Mitteilung für wert halten wird, kann ich nicht wissen. Niemand, der aus dem Tagesgeschehen und Erleben heraus Notizen schreibt, kann deren Kulturdauer ermessen. Und dann schreibt er eben kurz, dass das sozusagen auch literarisch eine schwierige Gattung wäre. Aber er sagt, also ich will ehrlich sein, soweit ich es vor mir selbst nur kann. Und ich will auch nicht vor der Entblößung meiner Geschlechtlichkeit Halt machen. Und danach folgt dann auch gleich die Schilderung so einer Stubenmädchenaffäre, die für ihn gar nicht besonders ruhmreich war. Und also das ist sozusagen das Wahrzeichen, dass er dem Tagebuch wirklich alles anvertraut. Also er hat diesen Ehrlichkeits- und Vollständigkeitsanspruch, den man im Prinzip ja auch braucht. Das ist allerdings ein bisschen eingeschränkt bei Mühsam, und zwar, weil Mühsam sich, und auch damit ist er in gewisser Hinsicht eine Art Prototyp für heute, beziehungsweise für bestimmte Leute heute, er versteht sich natürlich als öffentliche Person. Er ist ein öffentlicher Anarchist, er sieht auch aus wie ein Anarchist, jetzt habe ich leider keine Bilder, sondern nur diesen Bluescreen, so ein bisschen wie bei Derek Jarman, in diesem Film Blue, wo man nur eine blaue Leinwand sieht und den Soundtrack hört. Ich hoffe, das hat so ein bisschen ähnlichen Charakter. Im Prinzip ist Mühsam sozusagen eine öffentliche Figur mit so einem Anarchistenbart und seinem Zwicker und so weiter, absichtlich schäbiger Kleidung und so weiter. Er sagt also, er trägt das Innere sowieso sehr stark nach außen, ist eine öffentliche Figur. In dieser Hinsicht fast ein Vorgänger auch der Kommune 1. Also der sagt, das Öffentliche ist privat, wir leben hier, oder das Private ist öffentlich, umgekehrt. Wir leben hier exemplarisch, die Welt soll sehen, wie wir auch im Intimen interagieren, weil wir quasi paradigmatische Leute sind. Insofern war Mühsam, was Intimsphäre betrifft, vergleichsweise schmerzfrei, allerdings dann eben auch nicht so ganz schmerzfrei, wie er das vielleicht immer dachte. Aber er ist damit sozusagen auch eine Art Prototyp. Nur muss man sich klar machen, dass das vielleicht nicht der allgemeine Prototyp für jede Person sein kann. Das ist natürlich eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich trage mein Privates nach außen, ich stelle alle meine persönlichen Hobbys und Schweinereien und geheimen Gelüste und so weiter auf meiner Homepage aus und so weiter. Das ist dann eine freie Entscheidung oder eben die Entscheidung, das nicht zu machen. Das zum allgemeinen Paradigma zu machen, sodass das jeder machen muss, seine Gebrechen, seine Krankheiten, seine Dinge, die er vielleicht auch gerne vor der Öffentlichkeit verbirgt, offenbaren muss, ist natürlich ein vollkommen anderer Schritt. Gut, also mühsam führt dieses Tagebuch, aber, und das ist vielleicht das Entscheidende, er führt das Tagebuch schon so halb öffentlich, manchmal also nimmt er dann auch Teile in Veröffentlichungen auf, wenn ihm etwas besonders gut gelingt, bestimmte Passagen, Formulierungen. Er sieht das auch so als eine Art Steinbruch und so weiter. Das Entscheidende aber ist, dass er immer davon ausgeht, und das ist eben eigentlich eine frühe Formulierung von informationeller Selbstbestimmung, dass er selber derjenige ist, der entscheidet, wie öffentlich oder wie privat welcher Teil dieses Tagebuches sein kann. Und das ist genau das, was ihm eben im Gefängnis dann, oder diese Autonomie ist genau das, was ihm im Gefängnis abhanden kommt. Das geht weiter. Und zwar, es ist also diese Konfiszierung gewesen im April 1920. Am 3. Mai bekommt er dann Besuch vom Staatsanwalt und schreibt dann in sein Tagebuch, dann kam etwas Heikles. Er, der Staatsanwalt, habe die Mitteilung bekommen, in meinem Tagebuch stehe die Absicht vermerkt, meine Broschüre, er hat da so eine Einigungsbroschüre, seine politische, anarchistische Broschüre geschrieben, diese Broschüre herausschmuggeln zu wollen. Ich habe ihm erklärt, dass mein Tagebuch Stimmungen enthalte, auf die ich nicht festgelegt zu werden wünsche. Jedenfalls werde ich in Zukunft meine Einzeichnungen so abfassen müssen, dass sie nicht nur gegen meine Genossen, sondern auch gegen mich selbst unverwendbar sind. Und das steht eben im Tagebuch selber. Natürlich ist das eine Notlüge gegenüber dem Staatsanwalt. Das ist natürlich keine Stimmung, lyrische Stimmung im Tagebuch zu sagen, ich will meine Broschüre rausschmuggeln, sondern da hat man sozusagen einen wirklichen Fahndungserfolg mal auf Seiten der Überwacher. Die haben das also durchschnüffelt und haben quasi etwas ausgewertet. Und mühsam wird jetzt zum ersten Mal mit dieser Feedbackschleife konfrontiert. Man weiß aus einer intimen Gattung etwas, was man eigentlich nicht wissen soll. Und er soll damit irgendwie umgehen. Man kann damit aber nicht umgehen. Er kann im Prinzip nur eine Notlüge machen. Und er trifft eben die Maßregel, jetzt ab jetzt nichts Verdächtiges mehr schreiben. Das Absurde ist allerdings, dass er das dann eben wieder ins Tagebuch reinschreibt. Das muss man sich klar machen. Und ich glaube auch, dieses Ping-Pong-Spiel wird es auch, wenn die staatliche Überwachung jetzt wirklich ins Rollen kommt und es nicht mehr gelingt, das zu verhindern, dann werden diese ganzen Ping-Pong-Effekte auch auftreten. Das heißt, wenn man in einer Gattung schreibt, wo man weiß, dass sie überwacht wird, ist es natürlich Unsinn, selbst in diese Gattung reinzuschreiben, ich weiß, dass diese Gattung überwacht wird und werde mich jetzt zügeln und alle geheimen, bösen Sachen, die ich auch noch denke, werde ich hier nicht schreiben. Das ist natürlich was, was einen vielleicht selber entlastet, sowas dann zu schreiben. Für den Überwachungseffekt hat das aber natürlich überhaupt keinen Nutzen, denn wenn man sich dazu entscheidet, das zu machen, dann muss man es eben einfach nur tun, nicht sagen. Im Prinzip hätte mühsam sofort nach dieser ersten Tagebuchentwendung das Tagebuch einfach aufgeben müssen, sagen müssen, okay, unter den Umständen kann man kein Tagebuch schreiben. Das hat er aber nicht gemacht, man hat das auch nicht von ihm verlangt. Und natürlich ist es auch ein inneres Bedürfnis, wenn man im Knast sitzt, einfach zu schreiben, worum es einem geht und was einen gerade betrifft. Man hat ja auch sonst fast nichts. Es gibt ja, der Lebensradius ist ja extrem beschränkt. Das Tagebuch ist in gewisser Hinsicht die Rettung. Das wäre so, ich weiß gar nicht, wie das wäre vielleicht auch mal ein interessanter Vortrag, wie es im modernen Strafvollzug ist, in wie viel Laptop- und Internetzugang dort gewährleistet ist. Vielleicht ist es für manche Leute dann gar nicht mehr so schlimm, eingesperrt zu sein, wenn sie ihre Gadgets irgendwie alle haben. Und ohne Gadgets ist es aber wie ein Todesurteil, schlimmer als der Tod. Das weiß man nicht. Man hat ihm jedenfalls das Tagebuch gelassen, aber eben immer mit der Voraussicht, es könnte vielleicht auch wieder konfisziert werden. Das heißt, man hat diese komische Asymmetrie, man schreibt etwas Vertrauliches und das fliegt quasi als Bumerang in die Außenwelt und kommt dann eben in seinen Wirkungen wieder zurück. Was das psychologisch für Konsequenzen hat, ist eben gut. Er nimmt sich vor, er will nichts Gefährliches mehr in das Tagebuch reinschreiben. Das schafft er dann über bestimmte Strecken, manchmal aber auch nicht. Manchmal geht es mit ihm durch und diese Programmatik ist sozusagen zwar verändert worden, aber der Vorsatz, das zu machen, und der Vollzug fällt eben auseinander. Und ich glaube, das ist auch was sehr Aktuelles, dass man sich zwar klar machen kann, es könnte sein, dass ich überwacht werde und es könnte sein, dass jetzt gerade diese Mail oder gerade diese Sache abgefangen wird, aber in Praxi denkt man halt nicht die ganze Zeit daran. Und das psychologische Pendant dazu ist so eine zermürbende Kippstellung. Man hat das ungute Bewusstsein, dass alles, was man gerade schreibt oder macht, bei Zeiten oder irgendwann gegen einen verwendet werden könnte. Aber man hat genauso den Drang, das sozusagen graduell möglichst gut zu verdrängen und zu vergessen, dass man das weiß, im einzelnen Akt. Und genauso ist das bei mühsam, wenn man das nachliest, nachzuvollziehen. Er reißt sich immer wieder an Riemen, sagt, ja, ich darf jetzt nichts mehr schreiben, was irgendwie wichtig ist. 5 Seiten später rutscht ihm doch irgendwas raus und so weiter. Richtig schlimm wird das Ganze ja nur durch den realen Vollzug, der jetzt eben weitergeht, weil man eben auch dieses Heft, in dem diese ganzen Tagebuchentwendungsdinge drinstehen, auch wieder wegnimmt. Und zwar ein Jahr später, am 26. Mai 1921. Dann geht dieser einseitige Boxkampf in die zweite Runde in Niederschönenfeld, im Zuchthaus oder in Festungshaft Niederschönenfeld in der Einzelhaft, schreibt er an diesem Tag: Ich muss wieder einmal vor der Zeit ein neues Heft anfangen. Und diesmal, da ich Zenzel nicht verständigen konnte, für eins zu sorgen, eines, das nicht zu den anderen passt, obwohl es mich 15 Mark gekostet hat, das stört ihn. Also er hatte so lauter gleichartige Tagebücher und das nervt ihn jetzt, dass da jetzt ein anderes kommt. Aber er kann auch nichts machen, er muss quasi schreiben. Ob und wann ich oder ein späterer Leser den Inhalt dieses Buches mit den früheren Aufzeichnungen zusammenflicken kann, lässt sich kaum entscheiden. Nachdem ich gestern in Einzelhaft gekommen bin, also das ist der wichtige Punkt, er denkt hier gleichzeitig auch schon an die Nachwelt. Und das ist vielleicht auch etwas ganz Interessantes oder ein Zug, der auch bei heutigen Medienäußerungen schon eine Rolle spielt. Man adressiert vielleicht im Tagebuch an sich selber, man adressiert öffentlich an andere, aber man adressiert gleichzeitig auch an eine Art Nachwelt. Auch das wird ja jetzt hier aufgezeichnet, grotesk oder eigentlich bizarr, dass sozusagen ein Vortrag über Überwachung dann selber in so einer, aber es ist ja eine öffentliche, ich habe das ja selber gewählt, es ist eine öffentliche Präsentation, insofern völlig okay. Aber man muss sich eben immer klar machen, dass man vielleicht in eine mögliche Zukunft spricht, also wenn sozusagen die Überwachungsgesetzgebung so weitergeht, wie in den letzten 20 Jahren, in den nächsten 20 Jahren so weitergeht, dann wird es wahrscheinlich mal was Bizarres oder Absurdes haben, sich dann diesen Vortrag hier anzuhören. Dieses Bewusstsein kann man aber eben auch bei dem, was man heutzutage hat, schon haben, dass man sagt, man spricht auch an Zukünftige und das tut er eben hier auch. Er hat Sorge darüber, wenn ich jetzt schon nichts machen kann mit meinem Tagebuch und keine Verfügung darüber habe, werde ich das irgendwie an die Nachwelt retten können. Und er schreibt auch im Tagebuch eben immer wieder, sozusagen, er hat immer wieder die Sorge, ob quasi spätere mitbekommen können, was hier passiert ist. Und ich glaube, auch das ist ein wichtiger Punkt, dass man also an die Nachwelt funkt, was eigentlich los ist und das Ganze in einem größeren historischen Zusammenhang auch sieht, nicht nur im Zusammenhang von wenigen Monaten oder immer jeweils bis zum neuesten Update. Nachdem ich gestern in Einzelhaft gekommen bin, wurde mir heute Nachmittag auf Anordnung der Verwaltung alles Papiere herausgeholt, darunter das gerade im Gebrauch befindliche Tagebuch und das gesamte Klattenmanuskript zu seinem Roman. Also eine Wiederholung des ganzen Vorgangs vom 19. April 1920, nur jetzt insofern schlimmer, als kein Grund da oder ist oder auch nur vorgetäuscht wird. Irgendeine Untersuchung in einem Strafverfahren dadurch zu äußern. Das war beim letzten Mal der Vorwand. Man hat gesagt, man muss, um die Beweislage irgendwie zu klären, muss man ihm das Tagebuch wegnehmen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Er sitzt ja die ganze Zeit im Gefängnis. Was soll er neu gemacht haben? Außerdem kann ich mich an niemanden hilfesuchend wenden und stehe einfach dem von keiner Rechtsformalität mehr zurückgehaltenen Ausbruch eines wahrscheinlich von Antisemitismus bedienten brutalen politischen Hasses gegenüber, der mich zum Opfer will. Ich rechne damit, dass der Inhalt der Tagebücher vom Staatsanwalt Kraus zum Vorwand gemacht werden wird, neue Arten seiner fühlbaren Belehrung zu entwickeln. Aber ich bin gefasst. Mehr als umbringen können mich auch diese Leute nicht. Dass mühsam das genaue Datum der vorgegebenen Razzia weiß, zeigt, dass der Vorfall für ihn gravierend war. Er hat das sozusagen ins Gedächtnis eingebrannt. Er ist vielleicht nicht mehr ganz so überrumpelt, weil es eben eine Wiederholung ist. Aber der Schock ist, glaube ich, schon groß. Und ich glaube, auch das ist was sehr aktuell ist, dass wenn man einmal überwacht wurde oder so eine Erfahrung gemacht hat, dass plötzlich jemand im Besitz von Daten ist, die man ihm nicht geben wollte, schleift sich trotzdem, sobald das dann 2-3 Wochen mal nicht passiert, schleift sich so eine Hoffnung ein, es würde nicht wieder passieren. Und diese Hoffnung wird hier jetzt natürlich unterbrochen. Er weiß ab jetzt wirklich, alles, was er jetzt schreiben wird, wird irgendwann konfisziert werden, höchstwahrscheinlich. Und er muss also sozusagen ständig damit rechnen. Das war keine einmalige Sache. Andere Aspekte sind auch sehr wichtig. Der Eindruck macht sich bei ihm nämlich breit, dass diese Konfiszierung eben jetzt nicht mehr unter einer bestimmten Begründung, Beweisaufnahme oder irgendwelchen konkreten Verdachtsmomenten passiert, sondern einfach so, weil man es halt kann. Und das ist natürlich eigentlich auch eine frühe Formulierung von präventiver Datenspeicherung. Man kann es halt machen. Es gibt die Daten halt, man kann sie speichern, man kann ja immer noch gucken, was man damit nachher machen kann. Es muss kein konkreter Verdacht da sein. Man ist verdächtig, weil man existiert. Das ist im Prinzip die Lage, in der er da eben ist als Festungsgefangener. Damit korrespondiert, dass er auch keine Appellationsinstanz hat, um dagegen vorzugehen. Es gibt niemanden, wo er jetzt sozusagen sich beschweren kann, weder auf der Symbolebene noch faktisch. Er ist dieser Sache mehr oder weniger hundertprozentig ausgeliefert. Von einer Reaktion im Sinne realer Gegenwehr kann man da kaum mehr reden dann. Es bleibt eigentlich nur die Wahl unter verschiedenen Psychotechniken, wie man mit so einer Situation zurechtkommt. Die Position, die Mühsam einnimmt, er sagt ja, mehr als umbringen können mich auch diese Leute nicht, ist so eine Art moralische Weltentsagung. Er sagt, naja, in dieser Welt könnt ihr mich überwachen, aber in Wirklichkeit könnt ihr meine moralische Person damit nicht zerstören, denn die ist sozusagen nicht auszumerzen auf diese Art. Ob das sehr klug ist, sowas zu sagen oder zu schreiben in einem Medium, was dann auch wieder überwacht werden kann, ist natürlich eine andere Frage. Er weist die Peiniger natürlich damit in die Schranken ihrer Macht. Er sagt, physisch könnt ihr mich vernichten, aber treffen als moralische Person könnt ihr mich eigentlich nicht, weil ihr bohrt euch eigentlich nur selber in den Dreck. Ob diese Wahrheit auszusprechen klug ist, das hängt davon ab, wie das Gegenüber eben gebaut ist. Ne? Wenn das Gegenüber Sadist ist oder so, dann kann das vielleicht dazu führen, dass es ihm dann noch besonders Spaß macht, jemanden weiter zu überwachen, weiter zu quälen. Wenn er kein Sadist ist, dann kann das vielleicht zu so einer Art Beißhemmung führen oder so und sagen, naja, der liegt eh schon am Boden und so weiter, was sollen wir da machen? Oder der Appell natürlich, was Mühsam natürlich immer erhofft, ist, dass der Überwacher, und das ist ja eigentlich auch ein Rätsel, warum die meisten Überwacher nie auf diesen Gedanken kommen, dass der Überwacher eben den Gedanken fasst, mein Gott, was mache ich hier eigentlich für einen Dreck? Ja? Was für eine Drecksau bin ich? Ist das nicht unter meiner Würde? Ist das nicht entsetzlich? Ja? Diese psychologische Schiene irgendwie also quasi die Selbstachtung, die moralische Selbstachtung des Überwachers, des Datenstehlers irgendwie oder Datenentfremders irgendwie anzusprechen. Das hat in Mühsams Fall eben leider nicht funktioniert. Er wurde natürlich weiter überwacht. Man weiß nicht genau, ob der entsprechende Staatsanwalt jetzt genau diese Stelle gelesen hat, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass Mühsam dann leichtere Haftbedingungen hatte danach. Er weiß jetzt allerdings schon sehr genau, dass die Tagebücher ausgewertet werden und schreibt das auch. Er schreibt, nun werden wieder neugierige Reaktionäre in meinen Tagebüchern nach Verschwörungsspuren suchen und so wenig Glück damit haben wie in den alten. So ehrlich ich meine Tagebuchaufzeichnungen mache, schließlich kann mich ja niemand verpflichten, in Selbstgesprächen in meiner Kritik sonderlich zurückhaltend zu sein, so würde ich doch, selbst wenn es auch etwas zu sagen gäbe, was besser diskret bliebe, niemals der historischen Pedanterie wegen anderen Leuten Gefahren aussetzen. Ja, und da kann man sagen, das klingt natürlich sehr ehrenhaft, aber unter dieser Situation in das Tagebuch geschrieben, ist es natürlich, und das finde ich auch halt hochinteressant heute zum Studieren, ohne damit jetzt Mühsams Andenken herabzusetzen wollen, aber objektiv ist es natürlich totaler Schwachsinn. Ne? Er sagt quasi dem Überwacher, ja, ich habe sowieso nichts zu verbergen, aber selbst wenn ich etwas zu verbergen hätte, würde ich es ja sowieso nicht sagen. Ja, da müsste der Überwacher schon ein totaler Trottel sein, wenn er das als beruhigende Nachricht entgegennehmen würde, sondern er wird natürlich eher denken, hält er mich für blöd oder versucht er besonders schlau zu sein und so weiter. Und was man auf dem Niveau eben sieht, ist, dass diese Feedbackschleife, dass man in einer intimen Gattung eigentlich an jemand anderen redet und damit eigentlich eine Art perverser Dateninzest die ganze Zeit läuft, das führt eben dazu, dass die Kommunikation immer merkwürdiger, paradoxer und vergifteter wird eigentlich. Das ist sozusagen eine Art Schutzbehauptung von ihm, die aber natürlich keine realen Folgen hat. Ein bisschen erinnert das an diese taktische Argumentation, die man heute auch manchmal komischerweise eben unter Datenschützer oder eben bei dieses Argument, man hat ja eh nichts zu verbergen. Ne? Und wenn man was hätte, dann würde man es eben besser verbergen. Das erinnert so ein bisschen an diesen Witz, der bei Freud in dem Witzbuch überliefert ist, wo jemand einen Kessel ausgeliehen hat und den dann wieder zurückgegeben hat mit einem kaputt, also mit einem Loch drin. Und dann wird das vor dem Richter verhandelt und er sagt, na, das stimmt überhaupt nicht, er verteidigt sich, und zwar aus drei Gründen. Erstens habe ich den Kessel überhaupt nie ausgeliehen. Zweitens war das Loch schon drin, als ich den Kessel bekommen habe. Und drittens habe ich den Kessel ohne Loch wieder zurückgegeben. Also es ist quasi eine merkwürdige Geschichte der Argumentation, die sich logisch gegenseitig ausschließt. Und man sieht eben, dass Mühsam ja eigentlich keine Chance hat, mit dieser Situation zurechtzukommen. Und er fasst aber dann kurze Zeit später zusammen, über die Durchsuchung, über die bei der Durchsuchung bei mir konfiszierten Sachen habe ich noch keinen Bescheid. Und so hängt, womöglich wegen meiner Tagebuchaufzeichnungen, und das finde ich ist eigentlich eine schöne Formulierung für den aktuellen Zustand, und so hängt das Damoklesschwert unbekannter neuer Peinigungen ständig über mir, schreibt er da. Also er weiß nicht, was aus dieser Datenentwendung rauskommen kann. Es ist vollkommen unbestimmt. Und da ballt sich eigentlich dieser diffuse Druck, unter dem er steht. Dann eine weitere Eskalation dieser Feedbackschleife erfährt er beim Besuch seiner Frau Zenzel. Da erfuhr er nebenbei durch den Überwachenden, dass mein Romanmanuskript, er hat also einen Roman geschrieben, nachdem es schon freigegeben war, das wurde natürlich zensuriert, aber es war dann freigegeben worden, einer nochmaligen Prüfung unterliegt, weil ich in meinen Tagebüchern so tolle Dinge stehen habe. Und also die neuen Aspekte sind hier A, erstens diese geringschätzige Beiläufigkeit und Zufälligkeit, mit der man die entscheidende Information überhaupt erfährt. Vor allen Dingen aber dann die Verquickung von privaten und öffentlichen Kommunikationssphären durch die totalitäre Obrigkeit. Jederzeit kann sie das unbefugt durchleuchtete Private auf mehr oder weniger undurchschaubare, aber immer unangreifbare Art gegen die öffentliche Person in Stellung bringen. Das ist halt das Neue jetzt hier. Hier etwa als zusätzliche Zensurschleife, die eingeführt wird. Generell, oder wenn man das generalisiert, kann man natürlich sagen, je totalitärer und damit paranoider die Machtinstanz ist, desto weniger getrennte Lebensbereiche oder Lebensäußerungssegmente wird sie ihren Untertanen oder Kunden und so weiter zugestehen. Das Menschenbild reduziert den Einzelnen eigentlich auf die Frage, inwieweit er ihre Autorität, Kontrolle und Macht bzw. ihren Profit in Frage stellen oder bedrohen könnte. Und zwar, wenn nicht als direkter Kontrahent, dann eventuell in irgendeiner anderen Eigenschaft, als Spaßvogel oder Mutter oder weil er arm ist. Und wenn er nicht real das kann, dann eventuell symbolisch, indem er drüber Witze macht. Und wenn er es schon nicht offen macht, dann vielleicht heimlich im privaten Kreis oder im Tagebuch oder in Gedanken oder unbewusst. Und diese paranoide Dynamik dieses obrigkeitlichen Kontrollzwangs kennt eigentlich von sich aus keine Grenze. Das ist auch, glaube ich, das, was man so in der Kontrolldynamik beobachten kann. Es gibt eigentlich nie irgendeine Grenze, wo es irgendwie genug wäre, sondern immer das, was erreicht wird, wird sozusagen dann noch gesteigert. Zu der Zeit hätte man genauso gut sagen können, Thomas Mann darf seine Romane nicht veröffentlichen. Er hatte viel schlimmere Sachen in seinem Tagebuch, also schlimmere Sachen in Anführungsstrichen, er war halt homosexuell. Hat er in seinem Tagebuch stehen gehabt. Wenn diese gleiche Dynamik da auch gegolten hätte, hätte er auch sagen können, naja, der Roman Der Zauberberg darf leider nicht erscheinen, weil sie in ihrem Tagebuch so tolle Sachen stehen haben. Ne? Das ist Thomas Mann zum Glück noch nicht passiert. Ich glaube, heute könnte es einem oder in absehbarer Zeit könnte es einem vielleicht passieren. Jetzt noch es kommen noch so ein, zwei, drei, glaube ich, wichtige Aspekte in dieser Feedback-Schleife, bevor ich dann auch zum Schluss oder zum Resümee komme. Am 25. Juli 1921 gibt es dann eine weitere Wendung. Er sagt, heute habe ich den Staatsanwalt Kraus in Person kennengelernt. Er ließ mich am Vormittag hinunterrufen. Vor ihm lagen Corpora Delicti, die bei der Durchsuchung am 26. Mai konfisziert waren. Zuerst das Tagebuch. Beim Blättern darin wurden dicke rote Striche unter ganzen Zeilen sichtbar. Das ist jetzt eine doppelt zweischneidige Situation. Zunächst mal die persönliche erzwungene Begegnung mit dem Überwacher. Das ist eine Zumutung auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch eine Chance. Man hat zumindest eine Art Gegenüber, man weiß, wer das ist, der einen überwacht hat. Und man kann den entweder beschimpfen oder schweigen oder argumentieren. Man kann zumindest sich irgendwie verhalten. Das kann man vielleicht heute oder in der Zukunft schwer, weil man einfach nicht weiß, wer dieses Gegenüber in Wirklichkeit überhaupt ist. Oder es ist irgendein ein Rechner, der irgendwelche Regelmäßigkeiten auswertet. Da kann man sich dann noch schwieriger verteidigen. Oder man kann ihn beschimpfen, aber es interessiert ihn auch nicht. Und der andere Punkt ist natürlich, dass er sieht, dass das Tagebuch eben entstellt wurde. Dass also da rumgeschmiert wurde, unterstrichen wurde. Das heißt, dass die ganze Sache verändert wurde. Und das hat jetzt auch, also ist auch eine sehr ambivalente Sache. Man kann einerseits sagen, ja, das ist natürlich ein Verstoß, das ist wie eine Art Kunstwerk, was man irgendwie, was der Überwacher quasi beschmiert, besudelt, kaputt macht, sich selber da irgendwie hinein grätscht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch von heutiger Sicht sagen, immerhin hat mühsam gesehen, was unterstrichen war. Und er konnte immerhin sehen, das, was gemacht wurde. Das ist heute wahrscheinlich relativ leicht, eben diese Auswertungen zu machen, ohne dass sich an den konkreten Datenbeständen irgendwie so viel ändert, wenn man die nachher anguckt, dass man irgendwie weiß, was, wonach wurde überhaupt gesucht, was wurde gemacht. Also eine sehr ambivalente Sache. Aber hier eben so ein früher Fall, dass eben wirklich auch in den Informationsträger oder Datenträger, in dem Fall eben dieses Printbuch, eingegriffen wurde und herumgemacht wurde. Es hätten auch Sachen durchgestrichen werden können oder hinzugefügt werden können. Das war allerdings damals eben in der Analogsteinzeit relativ schwierig, das so zu machen, dass es wirklich wie eine vernünftige Fälschung dann aussieht. Interessant auch das psychologische Gegenüber dann mit diesem Überwacher. Mühsam schreibt, ich hatte mir schon vor Eintritt vorgenommen, möglichst wenig zu sprechen, um nicht für nichts und wieder nichts in Einzelhaft zu müssen. Er hat vorher dann oft ausgeflippt mit den Waffen, mit den Wachen und so weiter und hat dann immer Einzelhaft bekommen. Und das wollte er nicht, also er wollte ruhig bleiben und verlor auch keinen Augenblick die Ruhe und die Überlegung, dass vor mir ein Mann sitzt, der über große physische Machtmittel verfügt und oft gezeigt hat, dass er sie recht unbedenklich anzuwenden weiß. Ferner wollte ich mehr beobachten, als mich der Beobachtung aussetzen. Das ist auch ganz interessant, allerdings natürlich auch ein bisschen tragikomisch. Also klar, er kann diesen Überwacher beobachten, im Prinzip ist aber das Machtgefälle und die Asymmetrie so groß, dass er eigentlich mit dieser Beobachtung, tja, er kann sich selber psychologische Ableitungen daraus machen, aber er kann eben nicht die Tagebücher von diesem Staatsanwalt lesen. Das wäre ja quasi die Datensymmetrie. Das wäre ja auch eine Art Vorschlag, dass man irgendwie eine Art kategorischen Datenimperativ einfügt und sagen, also wenn du meine Tagebücher lesen willst, dann ist das Mindeste, was du machen musst, deine Tagebücher mir zu lesen geben. Da könnte man ja drüber diskutieren, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Diese Asymmetrie ist sozusagen immer mitgesetzt. Und ja, er versucht sich quasi wie so eine Art ins Irrenhaus geratener Normaler zu bewegen. Ja, zu sagen, bloß sozusagen beobachten, bloß nichts Falsches tun. Und das ist, glaube ich, jetzt quasi der Punkt, wo diese äußere Überwachung eben in die innere Überwachung eigentlich schon umschlägt. Auch das ist ein ganz frühes Zeugnis dafür, wo also diese Art möglichst wenig, weil man eben weiß, dass Sanktionen zu erwarten sind, möglichst wenig falsch zu machen. Und so, also dieser Bewusstseinszustand wird, glaube ich, an der Stelle hier sehr deutlich. Dann ist auch noch eine andere interessante Passage. Das Tagebuch wurde zuerst vorgenommen jetzt in diesem Gespräch, wobei mir die bemerkenswerte Frage vorgelegt wurde, ob ich im Kopf hätte, was alles drinstehe. Auf meinen Einwand, dass derartige Aufzeichnungen völlig private Selbstgespräche seien und dass nie jemand einen Einblick darin enthalte, ging man nicht ein. Es seien schwere Beleidigungen gegen Dr. Wollmann, einen der Staatsanwälte darin, und das Heft gehe daher zum Akt. Meines Wissens müssen es zwei Hefte sein. Dazu eine Predigt. Es sei gegen das Führen von Tagebüchern gar nichts einzuwenden, aber es gebe genügend Stoff dazu und ich habe mir stets bewusst zu halten, dass ich Festungsgefangener sei, andernfalls, Pünktchen, Pünktchen. Das ist eben das Interessante, also er muss das Tagebuch quasi unter Aufsicht führen, unter den Auflagen, die da eben sind. Und interessant finde ich eben ist auch diese Formulierung, das Heft geht zum Akt. Denn damit wird eigentlich jede Lebensäußerung, und also beim Tagebuch ist es eben extrem als intimster Gattung, wenn das Tagebuch zum Akt geht, dann geht eigentlich jede Lebensäußerung zum Akt. Das heißt, alles, was man im Leben macht, jede Lebensäußerung, ist eigentlich Teil einer möglichen Vernehmung. Ja, ist sozusagen Teil des Aktes, der über einen angelegt wird. Man wird eigentlich sein ganzes Leben, egal was man macht, wird man vernommen, sogar im Tagebuch. Und das ist eben hier auch sehr früh und sehr eindeutig formuliert. Dann ist auch noch diese Frage interessant, ob er die Notate vollständig im Kopf hätte. Das registriert er natürlich besonders achtsam und das ist auch in Bezug auf sein späteres Leben gar nicht so absurd, denn das ist ja nicht so ein psychologisches Interesse des Überwachers oder ein mnemotechnisches, also können Sie das alles auswendig, diese 10.000 Seiten, was ja auch absurd wäre, sondern es ist eigentlich eher die Überlegung schon dahinter, ob es sich lohnen würde, quasi die Tagebücher zu vernichten und mühsam nicht. Oder umgekehrt, ob man mühsam umbringen könnte und die Tagebücher bestehen ließe. Also ob es sozusagen da eine Art Sicherungsspeicher im Gehirn gibt. Ich glaube, auch diese Frage wird aktuell werden. Und dann kommt jetzt also die letzte Eskalationsstufe. Am 25. Dezember 1921 schreibt er ins Tagebuch, eben beginnt die Presse mit der Veröffentlichung von Auszügen aus der Regierungsdenkschrift gegen uns, also gegen die Inhaftierten. Und das gleiche Konglomerat von Verleumdungen und Fälschungen scheint das zu sein, wie es von dieser Seite zu erwarten war. In dieser Denkschrift figuriere ich mit einer ganzen Anzahl von Zitaten, die meine revolutionäre Fürchterlichkeit beweisen sollen. Ich kann nicht nachprüfen, ob ich das alles wirklich geschrieben habe. Es scheint aus den mir weggenommenen Tagebüchern zu stammen. Also da ist diese Feedbackschleife jetzt wirklich eklatant geworden. Da wurden also im Landtag, im Bayerischen Landtag, in einer Anklageschrift eben gegen Mühsam und gegen die Inhaftierten Tagebuchaufzeichnungen quasi als öffentliche Dokumente gegen ihn verwendet. Und das ist eigentlich dann der Extremfall so einer Feedbackschleife, dass sozusagen vom Intimsten in das Öffentlichste hinein solche Informationen entfremdet werden. Und da ist dann selbst der gestellte Mühsam nicht mehr ganz souverän. Davor hält er sich eigentlich immer wacker. Aber hier wird es dann wirklich traurig, denn er versucht dann zunächst mal, das irgendwie zu rechtfertigen, beziehungsweise er gerät unter den Rechtfertigungsdruck dieser Sache. Das merkt man ganz deutlich und versucht zu argumentieren. Und zwar wieder im Tagebuch, wo er wieder weiß, dass das wieder konfisziert wird. Er redet jetzt eigentlich schon nur noch mit seinen Überwachern. Es ist überhaupt kein Tagebuch mehr in dieser Phase. Und er sagt, wenn ich ferner prophezeie, dass die nächste Revolution fürchterliche Folgen haben werde, so zeigt schon das Wort furchtbar, dass mich das nicht im Mindesten freut und so weiter. Also er versucht sich quasi reinzuwaschen. Er versucht quasi selber, sich Entlastung zu schaffen. Und die perverseste Ausbaustufe ist dann eine Eintragung unmittelbar danach, wo er schreibt, im gleichen Augenblick, wo man mich dem erschrockenen Bürger in der blutigen Maske zeigt, denn dass die Tagebücher noch allerlei anderes enthalten, woraus man entnehmen könnte, dass ich am Ende kein schlechteres Herz im Leibe habe als andere Leute, verschweigt man natürlich, zerrt man mich von der anderen Seite als Schwindler vor die Öffentlichkeit. Aber was eben an dieser Stelle ist, entscheidend ist, ist, dass er sich hier schon wünscht, und das ist eigentlich wirklich die komplette Selbstaufgabe dann, woran er jetzt geht, es nicht darum, ihn irgendwie zu richten, also wer weiß, wer da mutiger gewesen wäre, aber er wünscht sich in dieser Phase der Ausgespähtheit, dass eigentlich die ganzen Tagebücher veröffentlicht werden, damit auch seine guten Seiten, seine Liebe zu seiner Frau und alles Mögliche, alles Intime und so weiter, der Öffentlichkeit überantwortet gibt, damit der selektive, schlechte Eindruck in der Öffentlichkeit widerlegt wird. Und das ist natürlich, das ist sozusagen der perverse, eigentlich auch eine frühe Formulierung dieses Lemming-Standpunktes der Gegenwart. Ich habe ja nichts zu verbergen, sozusagen. Schaut, ich lege alles offen, ich bin total harmlos, ich bin nicht gefährlich, und so weiter. Das ist sozusagen auch eine frühe Formulierung, was absolut diametral zu Mühsams gänzlicher oder zu Mühsams Wesen als anarchistischer Kämpfer und Widerstandsgeist eben war. Ganz kurz nur angedeutet, die schlimmsten realen Folgen, die das Tagebuch oder diese Tagebuchentwendung hatte, waren dann gar nicht mehr in der Festungshaft, die unmittelbar nach seiner Inhaftierung war, sondern die schlimmsten Folgen sind, und die konnte er wirklich nicht voraussehen, aber wenn er die vorausgesehen hätte, hätte er das Tagebuch wahrscheinlich wirklich abgebrochen, waren später, ich habe ja schon gesagt, er ist 1934 dann leider nicht mehr aus Deutschland rausgekommen, wurde dann eben bestialisch ermordet von den Nazis. Seine Frau Zenzel konnte die Tagebücher aber auch retten, die meisten. Die haben die nach der Festungshaft wiederbekommen, sie hatte die und sie konnte auch noch emigrieren, ist aber vom Regen in die Traufe, nämlich ins stalinistische Russland emigriert, hat die Tagebücher mitgebracht, hat die dem dortigen Gorki-Institut zur Verfügung gestellt und das ist nicht so ganz klar und belegt, aber es ist doch ziemlich wahrscheinlich, da muss man noch forschen, dass diese Tagebücher, die dann zum Teil eben sofort konfisziert wurden, Zenzel ist in den Gulag gekommen, also sie ist sozusagen wirklich zerrieben worden zwischen den Totalitarismus des 20. Jahrhunderts. Diese Tagebücher wurden in den Moskauer Prozessen dann zum Teil als Belastungsmaterial benutzt, um zu sehen, wo der böse Anarchist, wer sozusagen anarchistische Umtriebe zu seiner Zeit mit Mühsam hatte, wen er kannte. Da kamen natürlich viele Leute vor und es kann sein, dass Leute also deswegen auch liquidiert wurden, wobei das natürlich ein Vorwand war, wie bei vielen anderen Moskauer Prozessen. Aber da hat man dann auch den Fall, wo sozusagen die Tagebücher wirklich real tödliche Folgen haben können und die Entwendung von intimer Information, von Tagebuchinformation wirklich tödliche Folgen haben kann. Und damit möchte ich vielleicht schließen, weil das ist natürlich eine schreckliche Geschichte aus schrecklicher Zeit mit einer ziemlich schrecklichen, auch rechtslastigen Regierung damals, die nicht so rechtsstaatlich orientiert war, wie das die heutige Bundesrepublik ist. Auf der anderen Seite, wenn man anfängt, damit die Möglichkeit, Dinge intim zu halten, wenn man also diese absolute Grenze, die auch die Mutter überschreitet, die dann irgendwann aus Lust, dass die Tagebücher ihrer Tochter anfängt zu lesen. Wenn der Staat diese Grenze überschreitet, sind die Folgen im Prinzip schwer absehbar. Und das ist natürlich der Zustand, in dem man jetzt nicht sozusagen in naher Zukunft ist, sondern im Prinzip jetzt schon ist und dem man eigentlich versuchen müsste, in einen Zustand davor, den es zwischendurch mal gab, wieder zurückzuverwandeln. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus auch nicht schlimm. Danke. Wenn unmittelbar Fragen sind, gerne, natürlich. Ich weiß nicht, ist vielleicht schwer ohne Mikro, aber also, ja? Einfach melden, ja. Oder einfach sagen.
Hallo.
Ja, hallo.
Gibt es denn vielleicht auch irgendwelche positiven Folgen aus diesen Tagebüchern? Denn ich könnte mir vorstellen, oder aus der Überwachung derselben, wenn man mitbekommt, dass es überwacht wird, dann wird man ja absichtlich versuchen, Dinge zu schreiben, die auch bei den Überwachern positive Effekte vielleicht hervorrufen können.
Ja, dann führt man halt kein Tagebuch mehr, sondern sozusagen eine Art Strategiepapier gegen die Überwacher. Das kann man, da war Mühsam halt leider nicht der Typ dazu. Er war einfach zu impulsiv. Er hat sich das immer vorgenommen. Er wollte mal schlau sein. Jetzt schreibe ich nichts mehr, was mir selber schadet. Und 3 Seiten später sagt er dann, ja, ich kann auch nichts dafür, dass ich nicht so ein Trottel bin wie der Staatsanwalt Kraus. Also er hat sich immer sozusagen wegfegen lassen von seiner wirklichen Meinung. Das macht ihn einerseits sehr sympathisch, aber also als Taktiker war Mühsam eine Katastrophe. Trotzdem aber, und das ist schön, ich habe das jetzt alles ein bisschen gerafft, aber ich finde es auch gut, wenn man damit das nicht völlig schwarz ist. Es gibt auch eine Episode, wo diese Tagebuchverleumdung nicht funktioniert hat. Und zwar gab es... ich habe darauf hingewiesen, er war da inhaftiert mit anderen. Einer der anderen, die zeitweilig mit ihm inhaftiert waren, war der Dramatiker und Dichter Ernst Toller, der auch an dieser Räterepublik-Revolution beteiligt war. Und man hat versucht, indem man ihm, da hatte Mühsam mal irgendeinen Brassel auf ihn im Tagebuch, so wie man halt im Tagebuch sich über Leute beschwert, ohne dass man will, dass die das dann selber lesen. Und man hat Toller eben diese Stellen zugespielt, um die beiden eben zu entfremden. Und das hat nicht funktioniert. Da hat Toller, offenbar hat er da die Größe gehabt, dass er eben gesehen hat, das sind sozusagen Tagebuchaufzeichnungen, das betrifft ihn nicht direkt und sie sind, das beschreibt er auch sehr anrührend, sie haben sich dann wieder versöhnt und haben sich sozusagen entschieden, auf solche Sachen nicht zu reagieren. Also es ist nicht so, dass das Tagebuch aus Gründen von Mühsams taktischer Klugheit irgendwelche positiven Effekte gehabt hat, da hat er sich eigentlich wirklich nur Eigentore geschossen. Aber es gibt Beispiele, wo dieser Fremdumgang, dieser hämische Umgang mit dem Tagebuch nicht funktioniert hat. Also es gibt schon auch Lichtblicke. Also wenn man sich sozusagen nicht darauf einlässt, auf die Beschuldigung, also wenn man die Größe hat, wenn man jetzt ein veröffentlichtes Tagebuch von jemandem bekommt, zugespielt bekommt, und da stehen dann irgendwelche Schweinereien über einen drin, wenn man dann die Größe hat zu sagen, gut, das ist ja das Tagebuch, das ist nicht das, was die Person öffentlich mir gegenüber äußert und das ist nicht unbedingt die Wahrheit, sondern das ist die Tagebuchwahrheit. Wenn man diese Größe hat, dann ist natürlich den Überwachern, die damit lancieren, eine wichtige Waffe aus der Hand genommen. Das ist ganz klar. Ja, weitere Fragen? Wie gesagt, die Tagebücher sind mal erschienen. Bei DTV ist es leider jetzt gerade nicht mehr lieferbar. Finde ich sehr, aber trotzdem ein sehr interessantes Buch, was man im also antiquarischen ZVAB ganz leicht bekommen kann. Wer vielleicht Interesse bekommen hat. Das ist natürlich auch alles viel feinschrittiger. Ich habe das jetzt alles sehr runter, sozusagen sehr gerafft und nur sehr wenige Kernstellen gelesen. Das ist ein ganz langwieriger Prozess, wie Mühsam quasi versucht, auf dieses Wissen, das andere mitlesen, nach und nach zu reagieren und plötzlich anfängt, zu anderen zu sprechen, zur Zukunft zu sprechen, zu Nachgeborenen zu sprechen. Das kann man eben, wenn man das wirklich im Verlauf ab 1920 oder 19 dann die Einträge liest, wird das eben sehr, sehr deutlich. Und auch die Härte der anderen Haftbedingungen, das ist schon sehr interessant. Vor allen Dingen historisch, wenn man gleichzeitig weiß, dass Hitler da in Landsberg saß und von seinem Gefängnisdirektor Otto Leibold nach Kräften hofiert wurde. Da hätte vielleicht die Überwachungsleistung an dem Hitler wäre ein bisschen besser angelegt gewesen, welthistorisch, als bei Mühsam. Ja?
Was mich interessieren würde, wäre quasi auch diese schöne Taktik der Überaffirmation als Strategie, dass man quasi, keine Ahnung, automatisch generierte Zusatzeinträge in seine E-Mails, dass da halt Bombe und Islam und weiß Gott was automatisch in E-Mails zugefügt wird, quasi als Strategie quasi, um die Überwacher quasi so rauszustechen an ihrer eigenen. Aber die Frage ist natürlich im Zeitalter quasi sagen, der Terabytes, was das schon bringen soll.
Das ist historisch das berühmte Beispiel, was eben angeblich in Dänemark mit den Judensternen eben war, ne, dass dann alle Judenstern getragen haben, inklusive dem König. Dann funktioniert der Stern natürlich nicht mehr. Aber das ist natürlich eine kollektive Anstrengung, glaube ich. Wenn einzelne wenige, die sowieso schon verdächtig sind oder die dann dadurch verdächtig werden, dass sie sowas machen, das machen, dann ist es natürlich sehr schwer, damit irgendeine Wirkung zu erzielen. Aber wenn man das flächendeckend irgendwie machen könnte, wenn quasi flächendeckend alle Leute 10 verschiedene Homepages hätten, wo über sie 10 verschiedene Geschichten stehen, wo man wirklich nicht mehr weiß, was stimmt da jetzt, und man quasi wirklich gleich sozusagen nicht leicht oder nicht von Maschinen unterscheidbare Datensätze produzieren könnte bei allen Äußerungen, die sich so unterscheiden, dass eben die Überwacher damit nicht zurechtkommen, oder man wirklich human intelligent dazu braucht, um das auszuwerten, und dann wird es natürlich sofort viel zu viel, dann kann das wahrscheinlich, könnte das eine Strategie sein. Aber es ist natürlich sehr aufwendig, so sein Tagebuch zu schreiben. Ne? Ich hatte also eine Schulfreundin von mir, die hatte diesen Fall, dass ihre Mutter ihr Tagebuch gestohlen hatte. Oder gestohlen, sie hat halt gemerkt, dass sie es gelesen hat, und das hat zu großen Verwerfungen geführt. Und die hat sich dann wirklich angewöhnt, das hat auch schon gereicht, eine eigene Schrift. Die hat also im Alphabet immer einen Buchstaben versetzt geschrieben. Also statt A, B, statt B, C, statt C, D. Und das hat schon gereicht, diese Mutter hat das nicht gerafft, die hat weiter das Tagebuch gelesen. Sie hat sich das angewöhnt, die konnte dann, das war erstaunlich, die konnte genauso schnell schreiben wie im normalen Alphabet mit dieser versetzten Schrift, und hat dann so ihr Tagebuch geschrieben. Das ist der andere Weg, eben Verschlüsselung, auf in sehr einfacher analoger Steinzeitform eben auch. Das kann natürlich auch, aber es ist eben Aufwand, also es ist sozusagen alles natürlich mit Aufwand verbunden und mit Energie, mit einer gewissen technischen Expertise, die man dafür braucht. Sowohl im Analogen und im Digitalen natürlich noch viel mehr. Ja, weitere Fragen noch? Wenn nicht, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen weiteren Kongress. Danke.